Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Hallo und herzlich willkommen. Eine neue Ausgabe von Durch die Bibel steht nun wieder auf dem Programm. Im Buch der Offenbarung geht es jetzt weiter, und zwar mit dem Anfang von Kapitel 20. Zuletzt haben wir uns in der Offenbarung mit dem Anfang des letzten großen Abschnitts beschäftigt, dem Kapitel 19. Der Prophet Johannes schildert dort die Visionen, die Jesus ihm zeigt. Der Himmel ist weit geöffnet und Jesus Christus erscheint, sichtbar für die ganze Welt. Der gekreuzigte und auferstandene Gottessohn offenbart sich dabei als der triumphierende Herrscher über Himmel und Erde. Und er kommt, um endlich die ganze Welt zu richten, mit seinem absolut gerechten Urteil. Mit dem allerhöchsten Herrschaftstitel versehen, der weithin sichtbar auf seiner Kleidung prangt, tritt er auch sogleich den ersten Widersachern seiner guten Herrschaft entgegen, dem Antichristen und dem falschen Propheten, die die Armeen der Könige der Erde um sich geschart haben. In den Krieg wollen sie ziehen, gegen den erscheinenden Messias. Doch der zieht in keine Schlacht. Nein, als Jesus am Kreuz starb, da hat er schon alle Kämpfe gewonnen. Aber jetzt kommt er zum Gericht, und seine Urteile gegen die beiden Helfershelfer des Teufels werden auch umgehend vollstreckt. Ohne irgendwelche Gegenwehr zu leisten, enden sie im Feuersumpf, dem Ort der ewigen Verdammnis, für immer ausgestoßen aus der heilbringenden Gegenwart Gottes. Auch über die Könige der Erde und ihre Armeen spricht der Messias sein gerechtes Urteil. Tod lautet es für alle, denn sie alle haben sich gegen denjenigen empört, der sie liebt und für sie starb. Und wer Jesus und sein Opfer ablehnt, dem bleibt am Ende nur der Untergang. Das führt uns nun zu Kapitel 20. Dort werden die geschilderten Ereignisse von Kapitel 19 nahtlos weitergeführt. Denn nachdem die beiden Schergen des Teufels gerichtet sind, ist nun auch gleich ihr Meister an der Reihe. Und selbst er, der Satan, ist zu keinerlei Widerstand fähig. Hören Sie aus dem Buch der Offenbarung, Kapitel 20, die Verse 1 bis 4. Und ich sah einen Engel vom Himmel herabfahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und der Satan, und fesselte ihn für 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn und setzte ein Siegel oben darauf, damit er die Völker nicht mehr verführen sollte, bis vollendet würden die 1000 Jahre. Danach muss er losgelassen werden, eine kleine Zeit. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und ihnen wurde das Gericht übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet waren, um des Zeugnisses von Jesus und um des Wortes Gottes willen, und die nicht angebetet hatten das Tier und sein Bild, und die sein Zeichen nicht angenommen hatten an ihre Stirn und auf ihre Hand. Diese wurden lebendig und regierten mit Christus 1000 Jahre. Soweit die Verse 1 bis 4. Diese und die nächsten beiden Verse aus Kapitel 20 der Offenbarung haben sicherlich eine gewisse Berühmtheit erlangt. Eine Berühmtheit jedoch, die zumindest teilweise eher unrühmlichen Umständen geschuldet ist. Denn im Laufe der Jahrhunderte hat es mancherlei Streit gegeben, wie dieser relativ kurze Abschnitt denn zu verstehen sei. Manchmal wurde die Auseinandersetzung auch sehr heftig oder gar feindselig geführt, und die Diskussion hält bis heute an. Dabei wurden die Verse 1 bis 6 immer wieder mit derart vielen und völlig unterschiedlichen Vorstellungen vermengt, dass ihre eigentliche Bedeutung überhaupt nicht mehr zu erkennen war. Bei manchen Deutungen wurde der Abschnitt schon fast zu einer Art Platzhalter, der nahezu jede Ankündigung aus dem Alten Testament aufzunehmen hatte, die sonst nicht zugeordnet werden konnte. Weit über 100 Aussagen aus dem ersten Teil der Bibel wurden auf diese Weise in das tausendjährige Reich hineingelegt, wie die vorliegende Vision oft überschrieben wird. Daraus ergibt sich eine schier unüberschaubare Fülle an möglichen Zusammenstellungen der verschiedenen Verse. Dabei den Überblick zu behalten, erscheint kaum vorstellbar. Doch bei genauerem Hinsehen scheinen viele dieser alttestamentlichen Aussagen zu späteren Visionen der Offenbarung zu gehören, nämlich in die Zeit, nachdem die neue Welt erschaffen wurde. So ist das Verständnis vom tausendjährigen Reich bis heute recht unterschiedlich. Bei manchen Christen sogar regelrecht umstritten. Doch ist diese kurze Schilderung der Vision vom tausendjährigen Reich wirklich so kompliziert? Der deutsche Theologe Adolf Pohl meinte dazu einmal sinngemäß, diese Vision gehört zu den Abschnitten der Offenbarung, die sich leicht auslegen lassen. So fällt zum Beispiel gleich zu Anfang auf, in den Versen 1 bis 6 des 20. Kapitels kommen wichtige Ausdrücke und Formulierungen vor, die auch schon in den vorangegangenen Visionen aufgetaucht sind. Etwa die Aussage von der ersten Auferstehung und die Nennung der Tausend. All dies hat im Buch der Offenbarung einen festen Platz. Und es zeigt sich, der Abschnitt ist auf vielfältige Weise eng mit dem Rest des Buches verbunden. Und zwar derart deutlich, dass diese Verbindungen dabei helfen, den Inhalt jener 6 Verse zu deuten. Denn es wäre natürlich sehr bedauerlich, wenn sie sich nicht auslegen ließen. Sind diese Verse doch ein fester Bestandteil dessen, was Jesus seinen Gemeinden mit dem Buch der Offenbarung mitteilen will. Nun schreibt Johannes in Vers 1, »Dann sah ich einen Engel vom Himmel herabsteigen.« Diese Beobachtung am Beginn der Vision enthält schon eine wichtige Botschaft. Johannes betont, er sieht einen Engel. Offensichtlich handelt es sich hier in Vers 1 um einen völlig gewöhnlichen Engel. Er wird weder als besonders prächtig beschrieben, noch als stark, groß oder furchterregend. Und doch ist es dieser gewöhnliche Engel, der den Teufel festnimmt, wie es gleich in Vers 2 heißt. Dieser eine Engel genügt offensichtlich, denn auch der Teufel leistet wohl überhaupt keinen Widerstand, so wie schon zuvor seine beiden Adjutanten, der Antichrist und sein falscher Prophet. Es gibt kein Gefecht, keine Auseinandersetzung, denn der Kampf der Entscheidung ist schon lange vorüber. Als Jesus am Kreuz starb und anschließend vom Tod auferstanden ist, da hat der Gottessohn die Schlacht gegen den Teufel geschlagen und ihn besiegt. Selbst das Urteil ist bereits gesprochen. Und jetzt erfolgt die Festnahme, ausgeführt durch einen einzigen dienstbaren Boten Gottes. Das genügt völlig. Denn wenn Jesus aus dem Himmel erscheint als Herr der Herren, dann ist die kurze Frist des Herrn der Finsternis abgelaufen. Der Engel ist auch überhaupt nicht für einen Kampf vorbereitet. Er tritt in Vers 1 vielmehr wie der Vollzugsbeamte eines Gefängnisses auf. In seiner Hand trug er den Schlüssel zum Abgrund und eine schwere Kette. Der Abgrund bezeichnet, wie auch sonst in der Offenbarung, jenen Ort, an den die Mächte der Finsternis verbannt sind. Und sie können nur heraus, wenn Gott ihnen das zugesteht. Johannes fährt fort mit seiner Schilderung in Vers 2. Er nahm den Drachen gefangen, die alte Schlange, das ist der Teufel und der Satan. Was Johannes hier beschreibt, erinnert tatsächlich sehr an die Verhaftung eines gesuchten Kriminellen. Dabei werden zuerst einmal die Angaben zur Person sorgfältig geprüft. Es soll ja schließlich der Richtige dingfest gemacht werden. In Vers 2 geschieht Ähnliches. In aller Ausführlichkeit werden die Namen des ergriffenen Verbrechers aufgeführt. Den Drachen, die alte Schlange, der ist der Teufel und der Satan. In der Offenbarung sind diese Namen bereits alle bekannt. Die Vision von der Verbannung des Satans aus dem Himmel auf die Erde enthält die gleiche Aufzählung. Voller Heimtücke hat es der Herr der Finsternis geschafft, die Menschen der ganzen Welt zu verführen. Und zwar dazu, seine ganz eigene Version eines angeblichen Weltretters anzubeten, den Antichristen. Nur die Nachfolger des wirklichen Messias durchschauen den Schwindel, und sie beten den obersten Diener des Teufels nicht an, sondern bleiben ihrem Herrn treu. Die Urteile gegen seine beiden wichtigsten Helfershelfer sind bereits vollstreckt, und jetzt nimmt sich Jesus ihren Herrn und Meister vor. Doch im Gegensatz zu seinen Spießgesellen wird das Urteil gegen den Satan nicht sofort in die Tat umgesetzt. Davon berichtet der alte Prophet Johannes in Vers 2. Dort heißt es: Und er, der Engel, legte ihn in Ketten für 1000 Jahre. Erneut spricht Johannes hier von dem einen Engel. Der legt nun erneut ganz dem Beamten einer Haftanstalt gleich, dem hasserfüllten Erzfeind des Messias, Handschellen und Fußfesseln an. Gerade so, wie das selbst heute noch bei einem extrem gefährlichen Schwerverbrecher der Fall ist. Und so wird er abgeführt, der Lügner und Mörder von Anfang an. In Vers 2 begegnet uns nun auch zum ersten Mal in diesem Abschnitt die Zahl 1000. Offensichtlich handelt es sich dabei um eine ganz entscheidende Größe. Denn innerhalb der Verse 2 bis 7 ist 6-mal von der 1000 die Rede. Eine Häufung, die gar nicht zu übersehen ist. Und dabei fällt in diesem Zusammenhang ein zweites auf. 3-mal wird diese Zahlenangabe auf den Teufel bezogen. Genauer gesagt auf seine Machtlosigkeit. Und demgegenüber steht die 1000 3-mal im Zusammenhang mit der Gemeinde des Messias, die jetzt zusammen mit ihrem Herrn die Herrschaft über die Erde antritt. Das ist ein eindeutiger Hinweis darauf, wie eng diese beiden Vorgänge zusammengehören. Was Jesus mit der Zahl 1000 im gesamten Zusammenhang dieses Abschnittes meint, wird später ausführlich erörtert. Die Inhaftierung des Teufels wird nun abgeschlossen. In Vers 3 berichtet Johannes dazu: Er warf ihn in den Abgrund, verschloss diesen und drückte ein Siegel darauf. Nach wie vor ist der ganz gewöhnliche Engel aus Vers 1 derjenige, der hier handelt. Und sein Häftling, der Satan, kann nur noch alles über sich ergehen lassen. So wird er hinabgestürzt an jenen Ort, an den Gott den Teufel und seine dämonischen Mächte verbannt hat, in den Abgrund. Denn die kurze Frist, die Gott ihm einst außerhalb des Abgrunds gewährt hatte, ist nun vorbei. Doppelt, ja dreifach, ist der grimmigste Feind der Christen und ihres Herrn nun verwahrt, nämlich in Ketten gelegt, weggesperrt und mit amtlichem Siegel verschlossen. Und so ist er zu völliger Machtlosigkeit verdammt. Nun kann die alte Schlange kein Unheil mehr anrichten. Nicht auf der Erde und im Himmel schon gar nicht. Denn bereits seit der Kreuzigung und der Erhöhung des Gottessohnes hat der Widersacher seine Stellung dort verloren. Nun übernimmt der Christus auch sichtbar die Herrschaft an allen Orten. Denn dazu erscheint er ja jetzt am Ende der letzten Zeit. Und er trägt seinen Anspruch für jedermann sichtbar auf seiner Kleidung. Wie wir bereits an anderer Stelle gehört haben, ist darauf zu lesen: König über alle Könige, Herr über alle Herren. Der Teufel wird an diesem Tag vollkommen entmachtet. Das veranschaulicht Jesus in dieser Vision. Dreifach abgesichert ist er nun weggesperrt in seinem Gefängnis im Abgrund. In der Fortsetzung von Vers 3 wird das weiter ausgeführt. Damit der Drache die Völker nicht mehr verführen konnte, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Der Satan, hier der Drache genannt, kann aus seiner Haft heraus nichts mehr tun. Gar nichts. Jetzt kann er keine neuen Helfer mehr aus der Tiefe des Abgrunds emporsteigen lassen. Und so gibt es keine neuen Antichristusse mehr, die der Satan auf die Welt loslassen könnte, um, wie vorher, die Völker der Erde zu verführen, sie in die Irre zu leiten und zu betrügen. All das kann er jetzt nicht mehr, endlich. Hier in diesem Abschnitt von Vers 3 ist von den Völkern bzw. den Nationen die Rede. Das hat verschiedene Ausleger veranlasst, davon auszugehen, dass während der tausendjährigen Inhaftierung des Teufels weiterhin verschiedene Nationen die Erde bevölkern. Außerdem schreibt Johannes in den nächsten Versen, dass die auferstandenen Jesusleute mit ihrem Herrn während dieser 1000 Jahre regieren werden. Dadurch sehen sich jene Bibelausleger bestätigt. Denn ohne die Völker wäre ja niemand da, über den die Gemeinde herrschen könnte. So argumentieren sie. Und aus diesem Verständnis heraus wurden fantastische Szenarien entwickelt, was in dieser 1000-jährigen Epoche angeblich alles geschieht. Aus dem inneren Zusammenhang der Offenbarung selbst ergibt sich jedoch ein anderes Bild. An dem Tag, an dem Jesus aus dem Himmel heraus erscheinen wird, verändert sich die ganze Welt von Grund auf. Mit seinem Erscheinen wird sofort das richterliche Urteil des Gottessohnes gegen den Antichristen und den falschen Propheten vollstreckt. Und das heißt ewige Verdammnis. In diesem Zusammenhang berichtet Johannes, wie mit dem Antichristen alle Könige der Erde samt ihren Heeren gegen Jesus ziehen. Dabei verweist der Engel in jener Vision sehr eindeutig darauf, dass mit den Heeren alle Menschen gemeint sind, die nicht an Jesus glauben. Und mit dem Erscheinen des Gottessohnes werden sie alle getötet. Das stimmt übrigens ganz mit dem überein, was auch bei der Vision vom 6. Siegel schon über die gesamte Menschheit ohne Jesus angedeutet wurde. Im weiteren Verlauf der Offenbarung zeigt sich dann, dass diese Toten erst nach den 1000 Jahren auferstehen werden. Während der 1000-jährigen Herrschaft der christlichen Gemeinde sind alle diejenigen Menschen tot, die nicht an Jesus geglaubt haben. Das betont Jesus auch in dieser Vision hier ausdrücklich, und zwar in Vers 5. Über wen die auferstandene Gemeinde des Messias dann aber herrscht, das sehen wir uns gleich genauer an im Zusammenhang mit Vers 4. Doch bleiben wir noch einen Moment bei Vers 3. Auch wenn der Teufel nun entmachtet ist, weggesperrt hinter Schloss und Riegel und dreifach abgesichert, ist das noch nicht das Ende. Gott will diesen furchtbarsten aller Mörder und Verführer endgültig richten und unschädlich machen. Deshalb heißt es am Ende von Vers 3, danach muss er für kurze Zeit freigelassen werden. Auch hier findet sich wieder das Wörtchen muss. Und das bedeutet ja in der Offenbarung in aller Regel, es geht dabei um Vorgänge und Ereignisse, die Gott in seiner Geschichte mit der Welt so vorgesehen hat. Alles, was geschehen muss, geschieht also in voller Übereinstimmung mit seinem Plan, mit dem Plan des Allmächtigen zum Heil der Welt. Der Herr der Finsternis soll demnach nicht direkt aus seinem finsteren Verlies heraus seinem ewigen Schicksal überantwortet werden, sondern auch ihm gewährt Gott eine ordentliche Gerichtsverhandlung. Denn niemand soll behaupten können, Gottes endgültiges Urteil über den Versucher sei nicht gerecht. Deshalb wird er nach den 1000 Jahren für kurze Zeit aus seinem Gefängnis freigelassen, wie es in Vers 3 heißt, für die Zeit der Gerichtsverhandlung sozusagen. Doch zunächst gilt, der grimmigste Feind der Messiasgemeinde ist sicher weggesperrt und damit völlig entmachtet. Sein Sturz aus dem Himmel wird jetzt, da der Messias erscheint, auch für alle Welt offenbar. Und damit macht Jesus den Weg frei, noch ein drittes zu offenbaren. Und davon handeln die nächsten Verse. Am Beginn des 4. Verses heißt es, und ich sah Throne. Das ist übrigens der einzige wirkliche Bezug zum Alten Testament in diesem Abschnitt vom 1000-jährigen Reich. Aber schon die folgende Szene in Vers 4 unterscheidet sich inhaltlich sehr deutlich von dem, was der Prophet Daniel in seinem Buch zu den Thronen, die er gesehen hat, schreibt. In Vers 4 berichtet Johannes nun, und denen, die darauf Platz nahmen, wurde das Gericht übertragen. Wer nimmt hier auf den Thronen Platz? Nach dem Zusammenhang innerhalb des gesamten Buches der Offenbarung kann es sich dabei nur um die Gemeinde Jesu handeln, die nun am Ziel angekommen ist. Wie sagte Jesus zu seiner Gemeinde in Laodicea, wer siegt, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Und das gilt allen, die an Jesus glauben. Ganz eindeutig wird dieses »mit mir« aus dieser Verheißung am Ende von Vers 4 aufgegriffen, wenn es heißt, und sie herrschten mit dem Christus. Im weiteren Verlauf der Vision ist die Identität derer, die da mit dem Christus herrschen, immer deutlicher zu erkennen. Vielleicht bringt der Prophet Johannes damit sogar zum Ausdruck, wie es ihm selbst beim Schauen der Vision ergangen ist, dass auch ihm erst allmählich immer klarer wird, wer da mit dem Messias auf den Thronen Platz nimmt. Weiter heißt es in Vers 4, und denen, die darauf Platz nahmen, wurde das Gericht übertragen. Die vollendeten Jesusleute werden hier selbst als Richter eingesetzt. Die Gemeinde, die während der ganzen Endzeit unterdrückt, verfolgt oder gar getötet wurde, wird nun endlich offenbar. Nämlich als das, was sie durch ihren Herrn schon immer gewesen ist. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft. An dem Tag, an dem Jesus sich in all seiner Herrlichkeit für alle Welt sichtbar offenbart, an diesem Tag wird auch die königliche Herrlichkeit seiner Gemeinde offenbar. Und die steht im krassen Gegensatz zu dem, was die Christen bislang erleiden mussten. Davon spricht Johannes nun in Vers 4. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet waren, um des Zeugnisses für Jesus und um des Wortes Gottes willen. Von der Gewalt der Mächtigen gegen die Jesus-Nachfolger ist schon im ganzen Buch der Offenbarung die Rede gewesen. Und sie haben die Ränke der Antichristen durchschaut und sie nicht als Götter verehrt. Daran erinnert Johannes ebenfalls in Vers 4. Sie hatten das Tier und sein Standbild nicht angebetet, und sie hatten das Kennzeichen nicht auf ihrer Stirn und auf ihrer Hand anbringen lassen. Wenn all die gewaltsam ermordeten Christen und alle Messiasleute, die schon seit Jahrhunderten verstorben sind, nun auf den Thronen Platz nehmen, dann ist das nur möglich, wenn etwas lang Ersehntes geschieht, die Auferstehung von den Toten. In Vers 4 heißt es dazu, und sie wurden lebendig. Hier ist davon die Rede, dass die Christen lebendig werden. Und zwar offensichtlich in dem Moment, wenn Jesus in aller Weltöffentlichkeit als der siegreiche König und Richter erscheint. Im nächsten Vers werden wir dann hören, was mit den übrigen Toten ist. Schließlich endet Vers 4 mit der bemerkenswerten Aussage, und sie herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Herrschen bedeutet so viel wie als König regieren oder richten. Für Recht sorgen, das ist wohl die ureigene Bestimmung eines jeden Herrschers. Dabei sprechen die Jesusleute nicht alleine Recht, sondern zusammen mit dem Christus, wie Johannes in Vers 4 betont. Es ist also ein Mitregieren der Christen. Das betont die Vision deutlich, wird doch das mit ihm noch einmal am Ende dieser prophetischen Schau betont. Keine Rede ist hier davon, über wen geherrscht bzw. Recht gesprochen wird. Und der Zusammenhang der Offenbarung zeigt, dass es ja zu diesem Zeitpunkt nur auferstandene Christen gibt und Tote, auch wenn manche Ausleger das anders sehen. Jesus, der die Vision offenbart, betont hier den absoluten Gegensatz zwischen der verfolgten Christusgemeinde und ihrer jetzigen Herrlichkeit. Das soll durch die Vision des 1000-jährigen Reiches offensichtlich deutlich werden. Die verherrlichte Gemeinde regiert mit dem Messias 1000 Jahre. Manche Ausleger deuten diese Zahl als buchstäbliche Anzahl von Jahren oder als annähernd wörtliche Zeitdauer. Damit gäbe es, nach der sichtbaren Wiederkunft Jesu, noch einmal einen langen Zeitabschnitt innerhalb der Weltgeschichte, bevor dann schließlich das letzte Gericht Gottes geschieht. Diese Epoche wird dann von diesen Bibelauslegern meist recht detailliert beschrieben. Ganze Weltszenarien sind dazu entwickelt worden, oft mit der Nation Israel als idealem Zentrum der Erde. Von all dem schreibt Johannes aber nichts in den Versen 1 bis 6. Daher erscheint es wohl angemessen, auch im Fall der 1000 Jahre von einer sinnbildlichen Deutung auszugehen. Ganz so wie bei anderen zentralen Zahlen in der Offenbarung. Die 1000 gilt im Altertum als die Zahl der riesigen Menge oder als Ausdruck der Fülle und der Vollendung. Sie ist das Produkt aus 10 mal 10 mal 10. Vor allem der Vergleich mit einer anderen Zahl im Buch der Offenbarung ist in diesem Zusammenhang zu beachten. Denn auch diese Zahl will keine zeitliche Dauer benennen, sondern beschreibt den Wesenszustand einer Epoche. Es geht um die Zahl 3,5, die zusammen mit ihren Varianten den inneren Charakter der Endzeit umschreibt. Genau wie die 1000 in den Versen 2-7 bezieht sich auch die 3,5 einerseits auf den Teufel und andererseits auf die Gemeinde. Die 3,5 ist die Zahl der Gebrochenheit. Das kennzeichnet die Endzeit zutreffend. Der Satan ist zwar bereits gestürzt, Gottes Sieg über ihn aber noch nicht vollkommen. Die Gemeinde ist bereits ein Königreich von Priestern, und doch wird das erst jetzt offenbar. Aber nun, mit dem Erscheinen des Messias in Macht und Herrlichkeit, verschwindet der Charakter des Gebrochenen, der 3,5, und alles bekommt das Etikett der Fülle, der Vollendung und der ewigen Fortdauer. Und dafür steht die 1000. Der Triumph des Antichristen in der Endzeit ist brüchig und vorläufig. Die Herrschaft des Messias, die er mit seiner Wiederkunft aller Welt offenbart, ist dagegen vollkommen und hat für alle Ewigkeit Bestand. Das ist offensichtlich die Botschaft der 1000. Unsere Sendung geht nun zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. In der kommenden Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel hören Sie die Fortsetzung zum Buch der Offenbarung. Bis dahin auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.